Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Florian und Ruth über das Universum plaudern. Und wie immer, auch heute wieder mit Florian.
Und mit Ruth. Hallo.
Hallo. Hallo Florian, schön dich zu hören.
Ja, ebenfalls.
Wie geht's dir?
Ja, es geht mir gut. Es tut sich nichts Neues. Es tut sich auch nichts Altes.
Das ist doch schön irgendwie, ja. Oder?
Ich habe nicht viel erlebt, aber ich habe mich gefreut, weil, und das erwähne ich jetzt kurz zur Einleitung, weil es eine coole Sache ist, hast du das Osiris-Rex-Manöver verfolgt?
Ja, ich habe es tatsächlich im Internet am NASA-Livestream verfolgt.
Ja, ich nicht, das war zu spät, da musste ich schlafen, ich bin schon alt, aber ich gehe davon aus,
dass... Was bist denn du für ein Astronom?
Ja, einer, der nicht nachts wach ist. Aber es war, vielleicht kurz zur Erklärung, was es geht, Osiris-Rex ist eine Raumsonde der NASA und Osiris-Rex ist wieder eines der üblichen, sehr komplizierten, komischen Akronyme, das ich jetzt nicht irgendwie reproduzieren werde. Es geht um eine Raumsonde, deren Ziel es ist, einen Asteroiden zu besuchen und das hat die Raumsonde getan. Der Asteroid heißt Bennu und da ist sie schon vor ein paar Jahren, ich glaube vor 2 Jahren angekommen dort. Und hat den jetzt erstmal erforscht und ist rumgeflogen, hat alle jede Menge Fotos gemacht und was man so macht, wenn man bei einem Asteroid ist. Das eigentliche Ziel ist es aber, Material von dem Asteroid zurück zur Erde zu bringen. Und deswegen hat jetzt vor kurzem, am 20. Oktober ein Manöver hat stattgefunden.
War der Mond dabei?
Nein. Es hat ein Manöver stattgefunden. Es war so ein ziemliches, so ein Grabscher-Manöver, kann man fast sagen. Also das Ding ist nicht wirklich gelandet und hat etwas aufgesammelt, sondern es ist so ganz nah rangeflogen, wirklich auf so ein paar Meter ran. Und dann hat es so einen Greifarm ausgefaltet, mit dem hat so ein bisschen über die Oberfläche gekratzt. Also es hat genau genommen, zuerst hat den Arm quasi so kurz aufgesetzt, hat dann mit Stickstoffgas so ein bisschen Zeug aufgewirbelt und dann probiert, von dem Zeug was einzufangen und ist dann wieder weggeflogen. Also so Touch-and-Go-Manöver hieß das, Tech-Manöver. Und das hat stattgefunden und das war auch erfolgreich. Also es ist nichts kaputt gegangen. Man hat festgestellt, dass man tatsächlich an der Oberfläche irgendwie Zeug aufgewirbelt hat. Man hat auch festgestellt, dass man Zeug eingesammelt hat. Man weiß noch nicht, wie viel. Geplant sind 60 Gramm, die man einsammeln wollte. Es gibt auch ein paar Bilder, wo man sieht, wie dieser Greifarm auf der Oberfläche klebt. Also genauere Bilder und schönere Bilder und Videos, die werden jetzt in den Tagen erst veröffentlicht. Die muss man dann später gucken, wie die aussehen. Aber es ist eine coole Sache, weil ja, wir dann Asteroidenzeug auf der Erde haben. Also haben wir sowieso immer wieder mal durch Meteoriten, die einschlagen, aber da kriegt man es eben frisch quasi, ja, also oder halt eigentlich auch nicht frisch, weil es ist ja, Ziel der Sache ist ja, dass das Zeug quasi das älteste Material ist, was rumliegt im Sonnensystem, diese Asteroiden-Sachen. Und wenn sie auf der Erde ankommen, wenn sie reinfallen, dann sind die halt durch den Impact und durch die Verwitterung auf der Erde dann schon chemisch, geologisch verändert. Und auf dem Asteroid haben wir das Material eben so, wie es war, damals vor 4,5 Milliarden Jahren, als die Planeten entstanden sind. Und insofern ist es wahnsinnig interessant, das zu untersuchen und halt im Urzustand zu untersuchen und idealerweise zu untersuchen mit all den Mitteln, die wir haben. Wir können nicht alles, was wir an Analysezeug haben, auf eine Raumsonde packen. Und deswegen hat man sich entschieden, das zur Erde zurückzubringen. Und ja, das wird dann passieren. Also ich hoffe, dass die Raumsonde noch gut bis zur Erde durchkommt. Und dann in den, ich glaube, 2023 ist geplant, dass sie wieder zurückkommt. Und dann werden wir das hier auf der Erde haben. Also das war eine sehr, sehr coole Sache, die mir... Ja, wo ich mich freue auf die kommenden Daten und die kommenden wissenschaftlichen Ergebnisse.
Ja, und es war auch extrem cool, das Ganze live zu verfolgen, obwohl ja eigentlich nicht wirklich viel passiert ist.
Ich wollte gerade fragen, was hat man denn live gesehen? Weil ich habe es ja wirklich verpasst, also nicht verpasst, aber ich wollte nicht die ganze Nacht aufbleiben. Ich habe am nächsten Tag wieder früh arbeiten müssen und ich habe es noch nicht geschafft, mir das nachzusehen. Aber was gab es denn wirklich zu sehen da auf NASA TV?
Also sie haben natürlich ganz professionell à la NASA seinen Livestream gestaltet, hatten alle ihre T-Shirts an mit dem Tag-Logo drauf und haben einfach quasi so die Zeit gefüllt, auch mit ganz viel Blabla, wie es halt in so einem Livestream ist, wo nichts passiert. Und dann hat es halt immer wieder so Milestones gegeben, ne, wo dann irgendwie der Satellit irgendetwas tut und der Satellit, die Raumsonde, wie auch immer. Und das Coole war ja auch, dass sich das Ding quasi selbst gesteuert hat.
Ja, da war wahrscheinlich zu weit weg, als dass es irgendwie...
Genau, aber mich hat das schon irgendwie beeindruckt, muss ich zugeben. Und es hat halt dann irgendwie ein bisschen so ausgeschaut, im Kontrollraum sitzen sie halt alle vor ihren Bildschirmen mit ihren blauen T-Shirts und irgendwie so, und dann hört man die computerisierte Stimme, die sagt, Position, Anomaly, 0.5 Meters oder irgendwie so, und alle, yeah, und jubeln, ne? Und die haben aber einfach nicht wirklich irgendwas zu tun, außer sitzen und zuhören und in ein paar minütigen Abständen sich halt freuen in dem Fall, weil alles perfekt gut gegangen ist und das Ding quasi genau perfekt dort gelandet ist, wo es hätte sollen, und das war alles irgendwie großartig. Aber man hat ja auch jetzt dann quasi keine Live-Bilder gehabt zum Herzeigen, ne? Das heißt, es muss ein ziemlich schwieriger Livestream gewesen sein, ohne live, ne? Das war, ja, aber das können sie schon gut. Also da haben sie auch, was Social Media angeht und so weiter, haben sie immer wieder eingeblendet. Wer ist mit dabei bei uns, live mit dabei? Wer fiebert mit uns mit und so? Und, ja, aber es ist halt ein bisschen amerikanisch showhaft. Aber ich finde das eh auch cool. Also da kann man sich schon ein bisschen was abschauen, auch in Europa, finde ich.
Ja, vielleicht müssen wir auch live streamen in Zukunft.
Um Gottes Willen. Naja, gut, wir sind ja fast live eigentlich.
Naja.
Also, wir sind jetzt nicht irgendwie zusammengeschnitten, aber.
Ja, ein bisschen schon, aber natürlich, aber ich meine, dass wir auch mal auf die Social Media schalten können, wer jetzt gerade live mit uns mitfiebert und so.
Das stimmt. Das wäre dann wieder so Talk-Radio-artig, wo man dann auch anrufen kann und live Fragen stellen.
Ja.
Wer weiß, vielleicht machen wir da mal ein Special oder so.
Wenn es die Technik irgendwie hergibt, wenn ich das hinkriege, dann kann man sowas mal machen, ja.
Ja, aber es war auf jeden Fall eine extrem coole Sache. Was ich auch ein bisschen deprimierend fand, war dann nach dem ganz aufgeregten Livestream, alle, ich meine, gut, das sind Leute, die haben da jetzt irgendwie 10 Jahre ihres Lebens damit verbracht, mit dieser Mission, und
länger
dann
plötzlich
passiert es. Ja. Also man hat das schon auch gemerkt, dass die Leute sehr irgendwie aufgeregt waren, das war irgendwie auch sehr nett. Und dann kommt das Sample zurück im Jahr 2023.
Naja, es dauert sowas.
Nein, aber es war dann irgendwie so ein bisschen nach der ganzen Aufregung und Touchdown und Ding und wieder los. Und aber, and now, till 2023, so bis bald. Aber, dauert.
Ja, man weiß, vielleicht gibt es zwischendurch auch noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob da noch, die werden wahrscheinlich noch ein paar andere wissenschaftliche Aktivitäten auch geplant haben zwischendurch. Aber jetzt gibt keine, die sich so gut mit einem Ereignis irgendwie, man braucht irgendwie so dieses Tech-Manöver und sowas, wo man wirklich so einen Countdown machen kann und sowas. Sowas wird es wahrscheinlich bis zur Landung dann nicht mehr geben, aber schauen wir mal, wie die Erde ausschaut, wenn das Ding wieder zurückkommt.
Ja, das wäre schon ziemlich tragisch, wenn das dann irgendwie schlecht landen würde, oder?
Oder ob es noch steht.
Nach all den Jahren.
Oder ob die barbarischen Horden schon sämtliche Raumhäfen in den USA abgebrannt haben. Oder wo auch immer das Ding dann runterkommt.
Ich sag sowas nicht. nicht mit schlechten Prophezeiungen im
ausgehenden Jahr 2020. Noch ein paar Affen auf Pferden, die zuschauen, wie das Ding runterkommt.
Genau. Ja. Nein, wir reden über was anderes heute,
ja,
über
bitte.
Was ganz was Positives und was Lustiges. Wir reden nämlich über Dark Galaxies.
Dark Galaxies.
Dunkle Galaxien.
Das ist extra für Halloween jetzt rausgesucht.
Das ist mir so irgendwie über den Weg gelaufen. Und ich habe es eine coole Nachricht gefunden, weil... Da habe ich schon länger nichts mehr drüber gehört, über das Thema, aber es gibt ja diese Galaxien.
Nicht so schnell, also wir reden jetzt über Galaxien.
Es sind Galaxien, die dunkel sind.
Okay, warum?
Die nicht so leuchten, wie sie sollten. Es sind Galaxien, die anscheinend nur oder fast nur aus dunkler Materie bestehen.
Okay, ich weiß jetzt, bin kein Experte für dunkle Materie, aber soweit ich das verstehe, ist dunkle Materie Zeug, das nicht zusammenklumpt.
Richtig.
Woher weiß man dann, dass es eine Galaxie ist und kein einfach Haufen oder Wolke?
Man sieht die Sterne dieser Galaxie,
also
aber
sind
nur
auch.
Sehr, sehr wenige. Okay, es sind nicht komplett dunkle Galaxien, weil sonst wäre ja quasi nichts da zum Beobachten. Diese Dark Galaxies, man nennt sie auch Ultra-Diffuse-Galaxies, ultra-diffuse Galaxien.
Den Begriff
und das sind
habe ich schon mal
Galaxien,
gehört,
ja. Deren Sterne sehr diffus verteilt sind einfach, nicht sehr konzentriert in der Mitte, sind wenige Sterne von der großen Fläche verteilt, aber die Sterne in diesen Galaxien bewegen sich relativ gesehen sehr schnell. Und wie wir mittlerweile schon wissen, sagt die Bewegung von von Sternen in einer Galaxie etwas über die Masse dieser Galaxie aus.
Wie kannst du da ein paar Kennzahlen, also wie groß ist so eine dunkle Galaxie und wie viele Sterne sind da drin, dass man es ein bisschen so vergleichen kann mit unserer Milchstraße, weil die ist ja der ungefähr 150.000 Lichtjahre im Durchmesser und ungefähr 100 bis 400 Milliarden Sterne sind drin.
Irgendwo so in der Größenordnung, genau. Also die Galaxie, um die es auch in der Geschichte geht, die heißt Dragonfly 44.
Das ist doch, hat sich wer ausgedacht, das ist doch nicht offiziell.
Cooler Name, oder? Dark Galaxy Dragonfly 44. Nein, ist kein Scheiß, das gibt es wirklich. Das ist sogar die Iconic Dark Galaxy, das ist quasi der Prototyp. Okay. Ja. Und sie heißt Dragonfly 44, weil sie mit dem Dragonfly-Teleskop gefunden wurde. Und das ist auch ein ziemlich cooles Ding, das ist, bevor wir auf die Eigenschaften von diesen Galaxien eingehen, nur kurz dieses Teleskop, das ist lustig. Das hat sich die Arbeitsgruppe rund um Peter von Dockum selbst gebaut aus Teleobjektiven.
Die hat 100 Teleobjektive zusammen gebastelt oder was? Mit Gafferband.
Genau. Es sind 48 Teleobjektive. Und was sie eigentlich machen wollten mit diesem Teleskop, war diese Sternströme.
Entschuldigung, Teleobjektiv, also Dinger, die man im Fotoladen kaufen kann.
Richtig, genau. Also schon gute, bessere Teleobjektive, aber eigentlich ja ganz normale Teleobjektive, genau. Und die funktionieren deshalb so gut für die Dinge, die sie untersuchen wollten. Sie wollten diese Sternströme untersuchen. Über die haben wir, glaube ich, sogar letztes Mal ein bisschen geredet.
Also dieser
Planet in dem Sternstrom.
Genau, also gefunden wurde und so weiter. Ja. Wer es nicht gehört hat, das sind so auseinandergerissene kleine Galaxien, die eine große Galaxie quasi angezogen hat und die Gravitationskraft der großen Galaxie hat die kleinen Galaxien dann so ein bisschen auseinandergezupft und im Wesentlichen hat sich die kleine Galaxie aufgelöst und jetzt gibt es noch so Ströme aus Sternen, die halt so durch die große Galaxie oder um die große Galaxie rumfliegen als letzten Rest der kannibalisierten kleinen Galaxie.
Genau, so ist es. Das sind so die Übrigbleibsel von zerrissenen Galaxien quasi. Und die sind halt auch sehr diffus, diese Sternströme, ja, weil sie so auseinandergezogen sind und so weiter. Und dann haben sie sich dieses Teleskop gebaut, wo man mit diesen speziellen Teleobjektiven sehr diffuse, lichtschwache Objekte sehen kann, weil diese Teleobjektive extrem gut beschichtet sind. Die haben eine spezielle Beschichtung, genau auskennen wir mich auch nicht, aber sie haben eine spezielle Beschichtung gegen Reflexionen und dergleichen. Und dadurch sind die extrem sensitiv auf dieses diffuse Licht. Okay? Okay. Und darum funktionieren diese Teleobjektive dafür sehr gut. Ne? Das sind Dinge, wo man keine große Vergrößerung braucht. Die sind eigentlich diese diffusen Galaxien sind auch recht ausgedehnt in Wirklichkeit und auch die Sternströme um die Milchstraße sind extrem ausgedehnt. Also die ziehen sich da über den halben Himmel teilweise. Ja. Das heißt, es geht nicht um die Vergrößerung, sondern es geht um die Lichtstärke und zwar hauptsächlich um das um den Kontrast. Ja. Du brauchst irgendwie einen wirklich dunklen Hintergrund und keine Reflexionen von Sternen und so weiter in deinem Bildfeld, damit du das detektieren kannst. Und da sind diese Teleobjektive anscheinend extrem gut geeignet. Ne? Naja, wie auch immer, das fand ich einfach lustig, dass man sie aus einem selbstgebauten Teleskop mit 48 Teleobjektiven, und dann haben sie es Dragonfly genannt, weil vielleicht wollten sie einfach nur einen coolen Namen für ihr Teleskop haben. Genau, und was sie dann entdeckt haben mit diesem Teleskop, wie sie nahe Galaxien in einem nahen Galaxienhaufen untersucht haben, auf diese Sternströme, haben sie plötzlich diese ganzen kleinen, diffusen Lichtflecken detektiert. Und zwar ungefähr 50 Stück davon, also recht viel. Ne?
Woher wissen die, dass das dann Galaxien sind? Weil das kann ja irgendwas sein. Das kann ja irgendwie eine kosmische Wolke irgendwo sein oder sonst irgendwas.
Naja, und sie haben dann halt einfach die Geschwindigkeit der Sterne in diesen Galaxien gemessen, spektroskopisch. Okay, also die Radialgeschwindigkeiten quasi. Ne? Das sind Galaxien, okay, die sind ungefähr halb so groß wie die Milchstraße. Also eigentlich recht groß. Ne? Die Milchstraße ist wirklich eine sehr große Galaxie. Halb so groß wie die Milchstraße und nur ungefähr 100 Millionen Sterne.
Das ist wenig.
Das ist ein Faktor von 1000.
Und dass es eigene Galaxien sind, haben Sie festgestellt, weil Sie festgestellt haben aus der Bewegung der Sterne, dass die alle sich wahnsinnig schnell von uns entfernen.
Und oder dass sich diese Sterne quasi gemeinsam um einen gemeinsamen Massenmittelpunkt quasi bewegen, ja? Also wie es bei einer Galaxie der Fall ist, dass die zusammengehören, diese Sterne.
Und
dass sie,
kann das nicht
dass
sein.
Sie in der Entfernung, dass sie in der Entfernung dieses Galaxienhaufens auch liegen, ja, den man beobachtet hat.
Weil es gibt ja, wollte ich gerade sagen, es gibt ja auch Kugelsternhaufen, also Haufen von Sternen, die quasi so außen um die Galaxie, unsere Milchstraße sich rumbewegen.
Schon. Ja, aber die sind ja viel näher an uns dran und die schauen auch ganz anders aus.
Okay.
Die sind nicht so ausgedehnt.
Okay, weil wenn die anders ausschauen, weil du kannst ja, also die Entfernung siehst du auf den ersten Blick nicht, die musst du ja messen.
Genau, die haben sie auch gemessen.
Okay, gut, das wollte ich wissen, wie sie dann drauf gekommen sind, dass es eine Galaxie sein muss und nicht irgendwas anderes.
Sie haben auch von ein paar anderen von diesen diffusen Galaxien die Entfernungen gemessen und sind drauf gekommen, dass die nicht wirklich da dazugehören zu diesem Haufen. Aber von dieser einen, von dieser Dragonfly 44 haben sie die Entfernung gemessen, passt genau rein und sie haben die Geschwindigkeit der Sterne eben bestimmt und von der Geschwindigkeit, mit der sich die Sterne da auf ihren chaotischen Bahnen mehr oder weniger durch die Gegend bewegen. Also es ist nicht so eine geordnete Rotation wie die Milchstraße, sondern mehr so Bewegung, wie es in riesigen elliptischen Galaxien der Fall ist, dass die Sterne so auf elliptischen Bahnen in alle möglichen Richtungen sich bewegen. Und von dem haben sie die Masse abgeschätzt und sind draufgekommen, dass sich diese Galaxie aus 99,99% dunkler Materie zusammensetzt.
Okay, also die haben gesehen, die Dinger bewegen sich so schnell, dass da so viel Materie da sein muss, die aber mit diesen paar Millionen Sternen nicht erklärt werden kann. Also haben sie gesagt, da muss noch wahnsinnig viel anderes Zeug sein, das wir nicht sehen können, also dunkle Materie.
Genau, und vor allem haben sie auch noch, abgesehen von der Geschwindigkeit, mit der sich die Sterne bewegen, ziemlich viele von diesen Kugelhaufen, die du vorher auch angesprochen hast, in dieser Galaxie gefunden.
Okay, die waren auch noch da.
Also kleine Kugelsternhaufen, die zu dieser Galaxie dazugehören. Und zwar haben sie da extrem viele gefunden, fast 100. Und da aus dieser hohen Anzahl von diesen Kugelsternhaufen auf die hohe Masse geschlossen quasi. Also es muss natürlich auch sehr viel Masse in dieser Galaxie da sein, damit sie diese Kugelsternhaufen, die ja recht weit draußen liegen, in diesem Halo, ja, so um die Galaxie herum quasi, dass sie die erhalten können, dass die Galaxie diese Kugelsternhaufen erhalten kann, dass die nicht irgendwie wegfliegen. Vor allem noch dazu, wo diese Galaxie, diese Diffuse Galaxie in einem Galaxienhaufen sich befindet, was eine ziemlich arge Umgebung ist. Da gibt's ja die ganze Zeit Interaktionen mit Galaxien. Ja, das ist kein Zuckerschlecken für eine Galaxie, in so einem Galaxienhaufen herumzufliegen. Und da hätten natürlich die äußeren Gebiete dieser Galaxie, wo auch sich diese Kugelsternhaufen befinden, hätten da schon längst irgendwie rausgezogen, durch die Gegend geschleudert werden müssen und so weiter. Ja?
Das heißt, weil immer wieder andere Galaxien quasi auch vorbeifliegen und mit ihrer Gravitationskraft dran ziehen, hätten die Kugelsternhaufen eigentlich schon längst weg sein müssen, wenn diese eine Dragonfly 44 nicht so viel Masse hätte, um alles festhalten zu können, ohne dass es jemand wegnehmen kann.
Genau, so ist es. Und das war irgendwie, also das war schon vor ein paar Jahren irgendwie so der Stand der Dinge, von wegen, wow, Dark Galaxies, lasst uns versuchen, mehrere von ihnen zu finden. Und es könnte ja sein, dass das eine Klasse von Objekten gibt, die da irgendwie, wo es da mehr davon gibt und die einen großen Bestandteil des Universums auch dann irgendwie darstellen. Und das wäre vor allem praktisch, weil es ein Problem auch gibt mit den Modellen der Galaxienentstehung und Entwicklung, die nämlich zu viele kleine Galaxien im Universum vorhersagen. Ja? Also diese ganzen großen Rechnungen des Universums, wie sich die großen Strukturen bilden, wie sich Galaxienhaufen bilden und so weiter, ja? die funktionieren sehr gut, die sagen unsere Beobachtungen sehr gut voraus, quasi, aber das einzige Problem, was es da gibt, die sagen alle voraus, dass es extrem viele kleine Galaxien geben müsste. Und die sehen wir aber nicht.
Vielleicht, weil sie so klein sind. Also wenn dann.
Ja, genau, das sagen die Theoretiker auch. Schaut es doch einfach nur genauer.
Ja, passt. Ja.
Es ist aber so, dass wenn diese dunklen Galaxien jetzt quasi massereich sind und aber nicht so viele Sterne beinhalten, dann kann man sie wirklich schwer sehen. Das heißt, wenn es davon auch viele kleinere gibt, dann würde das voll in das Modell hineinpassen, weil diese Modelle rechnen ja hauptsächlich mit der Gravitation, mit der Masse der Galaxien. Ja, das heißt, es wird vorhergesagt, dass es kleinere Galaxien, eine große Anzahl an kleineren Galaxien gibt, die eine bestimmte Masse haben, man sieht sie aber nicht. Wenn die jetzt aber ihre Masse quasi haben, aber einfach nicht genug Sterne, dass man sie sehen kann, dann passt das auch wieder total und dann wäre das da voll die, Erklärung.
So. Aber was entscheidet jetzt, wie viele Sterne so eine Galaxie kriegt? Weil ich behaupte jetzt mal, dass also so jede Galaxie fängt ja, vermutlich, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber du hast mal einen Haufen dunkler Materie und weil dunkle Materie viel häufiger ist als andere, wird irgendwie normale Materie ins Zentrum durch die Gravitationskraft der dunklen Materie ins Zentrum dieses dunklen Materiehaufens quasi geleitet und im Zentrum dieses dunklen Materiehaufens bildet sich aus der angezogenen normalen Materie, bilden sich dann eben Sterne und Galaxien. Und jetzt hast du so einen großen Haufen dunkler Materie, so halt wie die dunkle Materie in unserer Milchstraße oder um unsere Milchstraße rundherum und die hat anscheinend jede Menge normale Materie aufgetrieben, sodass dann eben so eine große Galaxie wie unsere Milchstraße draus wurde. Was ist bei den anderen passiert, dass die nur ein paar hundert Millionen Sterne abbekommen haben?
Ja, das ist genau die Frage.
Ah ja.
Wie kann das jetzt passieren? So zuerst die Theoretiker, das ist irgendwie das ist die Klasse von Objekten, die wir brauchen, damit unsere Modelle wieder passen, so in die Richtung. Und dann aber natürlich das Problem, was ist da passiert?
Ja, was ist da passiert? Du weißt,
wieso
was
sagst du mir jetzt, oder? Es muss irgendwas früh in der Geschichte der Galaxie mit dem kalten Gas passiert sein, also mit dem neutralen Wasserstoffgas, das ja überall im Universum einfach so herumhängt und das sich gemeinsam, wenn man annimmt, gemeinsam oder ähnlich wie die dunkle Materie da verteilt ist, ja, dass da ähnlich in ähnlichen Gebieten herumhängt. Das heißt, wenn sich die dunkle Materie zusammenballt, ballt sich auch das neutrale Wasserstoffgas zusammen und bildet Sterne. Aber irgendwas muss mit diesem Wasserstoffgas passiert sein, damit sich da nicht genug Sterne gebildet haben oder bilden konnten. Und eine Möglichkeit wäre natürlich, dass es dieser Galaxienhaufen selber ist, dass die rabiate Umgebung quasi dieses Galaxienhaufens da den armen kleinen Galaxien einfach ihr Gas weggezerrt hat.
Aber dann muss es doch so irgendwo was geben, wo das Gas verschwindet ja nicht. Das muss ja irgendwo sein. Also irgendwo muss es dann auch einen Haufen Sterne geben.
Und schau, Flo, das ist genau das, was sich Leute auch gedacht haben.
Ja, da bin ich froh, dass ich dich ganz...
Gut. Wenn das so ist, dann ist okay, das kalte Gas lässt sich quasi leicht aus einer Galaxie, oder leicht auch nicht, aber relativ leicht aus einer Galaxie, vor allem in so einer dichten Umgebung wie einem Galaxienhaufen, entfernen. Das kalte Gas könnte quasi rausgeschockt worden sein oder so, ja. Aber das kann jetzt einfach verschwinden. Da müsste heißes Gas noch da sein. Und vor allem, wenn diese Galaxien, diese diffusen Galaxien so viel Masse haben, dann müsste ja diese ganze Masse dann auch das Gas noch zusätzlich aufheizen und halten. Das heißt, die müssten X-Rays, Röntgenstrahlung emittieren. Heißes Gas emittiert Röntgenstrahlung. Und dann haben sie sich diese Galaxien, ein paar davon, unter anderem eben auch Dragonfly 44, angeschaut, im Röntgenbereich.
Mit Röntgenteleobjektiven.
Genau, mit Röntgenteleobjektiven.
Da haben sie ausgerechnet Röntgengeräte gekauft oder haben sie vernünftige Teleskope genommen?
Haben sie ein paar Zahnärzte überfallen und sich die Röntgengeräte geschnappt. Nein, ich glaube, es waren schon ordentliche Weltraum-Röntgenteleskope. Es war, glaube ich, auch Archivdaten, die sie da verwendet haben. Naja, wie auch immer, sie haben einfach keine oder bis zur Grenze der Messbarkeit quasi keine Röntgenstrahlung gefunden aus diesen Galaxien. Das heißt, dass sie da eine obere Grenze für die Masse dieser Galaxie angeben konnten, dass es kann nicht mehr als ein paar mal 10 hoch 11 Sonnenmassen haben. Ja? Mhm. Früher hat geglaubt, dass diese kleinen Galaxien 10 hoch 12 Sonnenmassen haben. Das ist fast so viel Masse wie die Milchstraße.
Also jetzt insgesamt, nicht nur die Sterne, insgesamt. Sondern insgesamt.
Genau, insgesamt, die Gesamtmasse, ja, die von der Bewegung der Sterne und so weiter deduziert wurde. Und jetzt haben sie mal schon einiges diese Masse reduziert von diesem Limit, das sie durch die Röntgenstrahlung oder durch die Nichtdetektion von Röntgenstrahlung abgeleitet haben. Also ganz so kann es schon mal nicht sein. Irgendwas passt da schon mal nicht. Und dann gab es noch eine Follow-up-Studie von dieser Dragonfly 44, von den gleichen Leuten, die die ursprüngliche Studie gemacht haben und diese Follow-up-Studie ist die Geschwindigkeit, haben sie nochmal die Geschwindigkeit der Sterne mit dem Hubble Space Teleskop untersucht und so weiter, einfach bessere Daten gesammelt und plötzlich war die Masse auch nur mehr 10 hoch 11 Sonnenmassen, also ein Faktor 10 weniger als in der ursprünglichen Studie.
Also weil das Teleobjektivteleskop einfach zu schlecht war.
Ja, da war irgendwas zu scharf eingestellt vielleicht. Naja, und jetzt, erst vor ein paar Wochen ist eine neue Follow-up-Follow-up-Studie rausgekommen von einer anderen Arbeitsgruppe über die gleiche Galaxie, Dragonfly 44. Und die haben auch nur 20 Kugelsternhaufen gefunden.
Also was haben die gemacht, den Scheiß
da? 100, was sie geglaubt haben. Was haben die gemacht? Das ist irgendwie, also das Lustige ist, dieses Paper, das liest sich sehr leicht und sehr, sehr gut. Also wenn Leute das selber lesen wollen, wir verlinken das natürlich dann in den Shownotes. Und sie sagen auch, was ich auch sehr lustig fand, das hat mich so an früher erinnert. Ich bin fast ein bisschen sentimental geworden. Naja, eigentlich eher im negativen Sinne. Froh, dass das nicht mehr mein Problem ist. Sie sagen so, sie versuchen, die Ergebnisse zu reproduzieren und finden das aber sehr schwierig, weil es nicht klar nachvollziehbar ist, was diese andere Arbeitsgruppe gemacht hat. Und sie teilen ihre Daten auch nicht, ja. Und es ist wieder mal so typisch, ja, haben sie irgendwie ein bisschen, also ich will es hier niemandem zu nahe treten, ja, aber ein bisschen so ratzfatz, schnell eine Datenanalyse gemacht, vielleicht nicht die beste, genaueste Analyse und schnell mal raushauen, schnell mal publizieren, das ist jetzt das Allerwichtigste. Und dann vor allem anderen Leuten da nicht ermöglichen, dass sie diese Ergebnisse reproduzieren. Weil nicht genau in der Publikation nicht genau dargelegt wird, welche Selektionskriterien sie genau genommen haben, welchen Hintergrund. Na, ist ganz wichtig, wenn man nach Kugelsternhaufen sucht, dass man da die Hintergrundobjekte gescheit abzieht. Ja? Man weiß ja nicht, wie weit das Zeug weg ist. Ja? Man hat ja keine genauen spektroskopischen Daten, ne? Sondern man sieht die einfach und da muss man den Hintergrund sehr sorgfältig abziehen und dass sie vermuten, dass es an dieser Hintergrundkorrektur liegt, dass der große Unterschied in den Zahlen, aber ja, wie gesagt, sind sich nicht ganz sicher.
Der Status quo ist jetzt, wie ist das, sind die Dinge jetzt irgendwie?
Und der Status quo ist jetzt, dass diese Galaxie eben, also immer noch sehr viel dunkle Materie enthält. Es ist eine eher größere Zwerggalaxie quasi und die hat schon um einiges mehr dunkle Materie als normal, aber ist quasi gerade noch in dem Rahmen. Also die hat jetzt ein dunkle Materie zu normaler Materie Verhältnis von 300 zu 1. Statt wie ursprünglich vermutet in den reißerischeren Veröffentlichungen von 10.000 zu 1.
Ja, das ist ein Unterschied.
Und die Milchstraße zum Beispiel, also eine normale große Galaxie, hat dann ein Verhältnis von ungefähr 10 zu 1.
Ja, also das ist
also ungefähr 10 mal so viel dunkle Materie wie sichtbare Materie. Insofern, also das sind schon besondere Galaxien, ja, diese diffusen, ultradiffusen Galaxien. Die haben mehr dunkle Materie als normal, also irgendwas ist denen passiert, ja. Also es ist wahrscheinlich eben diese Galaxienhaufen-Umgebung, die ihnen einiges an ihrem Gas rausgezogen hat und dann konnten sie einfach nicht so viele Sterne bilden wie quasi eine durchschnittliche Galaxie. Und genau, also der Galaxienhaufen hat die schon ordentlich malträtiert, die armen Galaxien, aber sie haben zumindest noch eine eher, sind noch im Rahmen, sagen wir mal so. Sie sind nicht zu 99,999, weiß nicht was, Prozent aus dunkler Materie, sondern ja.
Also deine Geschichte bestand heute darin, dass du jetzt erklärt hast, warum ein wahnsinnig spektakuläres, cooles Ding eigentlich gar nicht existiert und eigentlich ganz normal und wahr ist.
Go Science! Ja, und vor allem auch, dass mich ärgert es immer noch. Jetzt bin ich seit 6 Jahren nicht mehr in dieser akademischen Wissenschaft unterwegs und irgendwie, ich spüre es immer noch, wie es irgendwie. Das sind auch diese Van Dokkum, diese Arbeitsgruppe, die diese ursprüngliche Studie gemacht hat, die haben auch ihre Finger irgendwie überall drinnen, ja, und publizieren immer wahnsinnig spektakuläres Zeug. Ich kann mich erinnern früher noch, das war immer schon so, was haben sie denn jetzt schon wieder gefunden? Ja, und das war immer die erste Galaxie, die was auch immer hat. Ja, die haben zum Beispiel, ich glaube auch, die erste Galaxie ganz ohne dunkle Materie gefunden. anscheinend. Ja, und das ist dann, sie publizieren dann auch
vielleicht immer irgendwie urschnell. Ist das Zeug, was mit anderen fehlt?
Ja, genau. Vielleicht haben sie es selber gemacht. Fabriziert. Nein, haben sie natürlich nicht. Aber sie sind einfach ein bisschen zu fast forward, ja, kommen mir vor. Und es ist immer so super spektakulär und dann kommen ein paar Follow-up-Studien, wo es dann, wo die Sachen dann ein bisschen abgeschwächt werden und dann ist alles nicht, es ist schon irgendwie arg, ja, es ist schon cool, ja? 300 mal so viel dunkle Materie wie sichtbare Materie, das ist viel, ja. Es kommt einem jetzt nur weniger spektakulär vor, weil sie vorher so getan hätten, es waren halt die ersten Ergebnisse, okay, aber trotzdem, es war ein bisschen so, wow, wir veröffentlichen gleich mal das erste Ergebnis, ohne da jetzt irgendwie eine genauere Analyse durchzuführen. Und sie vor allem veröffentlichen ihre Artikel auch oft unrefereed. Also sie hauen sie aufs Archive, dieser Preprint-Server, wo Wissenschaftler ihre Publikationen hochladen, nachdem sie akzeptiert worden sind von einem Journal. Aber dass man sie quasi gleich lesen kann, ne? Weil das dauert ja eine Zeit lang, bis sie dann auch wirklich in dem gedruckten Journal veröffentlicht sind. Ja? Und dafür gibt es diesen Preprint-Server, heißt ja auch Preprint, ja, das heißt nicht Pre-Refereed. Und das ist auch sehr ärgerlich, weil das untergräbt die Qualität von diesem Preprint-Server. Der ist gratis und für alle zugreifbar, dieser Server. Und es ist wichtig, dass der seinen Qualitätsanspruch gegenüber den ganzen kostspieligen Journalen nicht verliert.
Ja. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen disziplinabhängig. Ich weiß zum Beispiel, gerade in der Mathematik, da ist es fast, also bestimmt oder in der theoretischen Physik, also in diesen ganz extremen mathematischen Bereichen, ist es fast schon üblich, dass du halt einfach ein bisschen überzogen gesagt, eigentlich gar nicht mehr irgendwo in Zeitschriften publizierst, sondern alles nur noch quasi auf dem Preprint-Server hochlädst und dann ja. die Begutachtung findet dann halt quasi live statt, also die alle, die es betrifft, jetzt fachlich betrifft, wissen eh Bescheid und schauen sie das an und ja, dann sagen sie halt, ob das jetzt scheiße ist oder nicht, was du da geschrieben hast. Also das ist dann, ich weiß nicht, ich überlege gerade, was ich da hochgeladen habe. Also ich habe auch hauptsächlich Zeug hochgeladen, das schon referiert und also begutachtet und halt noch nicht veröffentlicht war. Ich habe aber auch ab und zu mal Zeug hochgeladen, das halt dann, ja, also das so aus Tagungsbänden, die jetzt nicht unbedingt immer referiert oder begutachtet werden, ja, also die halt dann einfach, aber die halt einfach schwer zu kriegen sind, dass du halt dann, weil ja trotzdem oft was Interessantes drinsteht, dass du es haben kannst. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht unterschiedliche Disziplinen unterschiedliche Ansprüche haben, weil auch gerade jetzt in der, diese Preprint-Server gibt es ja dann auch zum Beispiel im medizinischen Bereich und da ist jetzt gerade bei der ganzen Corona-Forschung, ist es halt durchaus relevant, dass du halt manche Dinge möglichst schnell erfährst, auch wenn sie vielleicht noch nicht 100% durchbegutachtet sind, dass man halt da zumindest schon mal die anderen, die da forschen, auch sehen, was schon gemacht wird und was, in welche Richtung es weitergehen kann und so. Aber natürlich muss man halt trotzdem immer im Hinterkopf behalten, dass nicht alles, was da ist, halt die gleiche Begutachtungsqualität hat, wie das, was in den anderen Fachzeitschriften erschienen ist. Also wie es jetzt in der Galaxienforschung üblich ist, weiß ich nicht, aber...
Naja, vor allem ist es halt auch nicht so zeitkritisch in der Galaxienforschung, oder?
Wenn die Galaxie angerast kommt und mit uns kollidiert.
So schnell wie möglich, ja.
In die dunkle Galaxie.
Milliarden Jahren.
Wie weit ist denn die weg, die dunkle Galaxie? Müssen wir da Angst haben davor?
Nein.
Okay.
Muss man nicht. Gut. Sind sehr weit von uns entfernt. Ich habe heute eh schon 5 Stunden mit 6- bis 8-Jährigen im Weltraum verbracht. Insofern. Nein, muss man keine Angst haben. Ist ja nur ein Bild.
Das ist gut, ja. Gut zu wissen.
Ja. Okay, na gut, mein mich über die Wissenschaft ärgern Monolog ist hiermit beendet. Ja,
Vielleicht hört jemand zu aus der Arbeitsgruppe und kann sich dann erstens direkt bei dir beschweren, weil ich kann nichts dafür und zweitens vielleicht irgendwie nähere Informationen liefern.
E-Mails direkt an mich, nicht an den Florian. Der kann nichts dafür. Ja, und ich habe mir auch noch ein paar Fragen ausgesucht, die da gleich dazu passen zu dem Thema. Ja,
gute Idee.
Und zwar nämlich die erste Frage... ist jetzt ein bisschen langweilig, weil die hast du ganz am Anfang schon beantwortet.
Na schau.
Matthias wollte wissen, kann dunkle Materie verklumpen?
Ja,
kann dunkle Materie Äquivalente zu Planetensystemen bilden? Und könnte es schwarze Löcher aus dunkler Materie geben?
Prinzipiell wissen wir nichts über dunkle Materie. Ja, also es ist genau genommen nicht mal klar, ob es überhaupt Materie ist. Ja, wir nennen es halt so. Also es ist quasi einfach... Besser als dunkle Materie wäre überschüssige Gravitation. Ja, das ist vielleicht das beschreibt zumindest die Beobachtungen genauer. Wir sehen halt, dass Dinge im Weltall und egal welche, sowohl Sterne als auch Galaxienhaufen, sich so bewegen, als wäre da mehr Gravitationskraft oder sich so bewegen, wie sie sich bewegen, wenn da mehr Gravitationskraft ist, als durch die sichtbare Materie erklärt werden kann. Das heißt, es muss irgendwo irgendwas sein, was mehr Gravitation erzeugt. Und wenn wir jetzt mal die ganzen Hypothesen außer Acht lassen, die davon ausgehen, dass dieses Phänomen erklärt werden kann, indem man das Gravitationsgesetz verändert, die auch nicht komplett ignoriert werden können, aber wir ignorieren sie jetzt mal, dann ist das Einzige, was übrig bleibt, dass da halt eine Art von Materie existiert, die sich halt nicht so verhält wie die normale Materie, weil die normale Materie wechselwirkt, interagiert mit Elektromagnetismus, was so viel heißt, dass sie entweder Licht aussenden kann oder Licht absorbieren kann und sich dann aufwärmt und dann wieder Licht, also Wärmestrahlung aussendet. Also die können wir halt, wenn sie da wäre, würden wir das irgendwie mitbekommen. Das heißt, die muss ganz anders funktionieren, die muss quasi durchsichtig sein. Ja? Also wenn die dunkle Materie da ist und Materie ist, dann wäre es durchsichtige Materie, die halt mit Licht oder elektromagnetischer Strahlung überhaupt nichts am Hut hat. Ja? Also die nimmt die quasi nicht wahr. Das heißt auch unter anderem, dass die jetzt nicht wirklich verklumpen kann, stellen wir uns vor, weil die halt der halt ein Mechanismus fehlt, mit der sie abkühlen kann, was so viel heißen soll, dass deren Mechanismus fehlt, wie die Teilchen, die da halt irgendwie, wenn wir jetzt sagen, das sind dunkle Materieteilchen, dann sausen die alle urschnell durch die Gegend und damit die sich quasi verklumpen können, verbinden können, müssen die irgendwie geschwindigkeitlos werden, energielos werden, was normale Materie tut, indem sie halt strahlt, ja, und das tut aber dunkle Materie nicht, zumindest wenn wir das, wie gesagt, wir behaupten das mal, dass sie das nicht tut, und dann, ja, kann die sich halt nicht so verklumpen, wie normale Materie das tut. Das ist aber, wie gesagt, alles sehr, sehr, wir haben noch keinen Hinweis gefunden auf dunkle Materie-Teilchen, also all diese dunklen Materie-Teilchen, die die theoretische Physik bis jetzt postuliert hat, sind alle nicht nachgewiesen worden, obwohl schon jede Menge Experimente gemacht wurden, die sie eigentlich nachweisen hätten sollen, aber ich habe auch immer mal gelesen, dass es durchaus sowas geben könnte, wie halt, ja, wir gehen momentan davon aus, dass die dunkle Materie halt aus einer unbekannten Art von Elementarteilchen besteht. Das ist noch quasi noch andere, so wie Elektronen, dass es halt noch andere Teilchen gibt.
Aber Moment, Moment, zu denen kommen wir noch.
Da kommen wir noch. Okay, aber
kommen noch ein paar Fragen.
Aber ich probiere den Gedanken nicht ganz abzuwürgen. Also, dass halt, wir gehen momentan davon aus, dass es eben diese Teilchen sind und dass die dunkle Materie quasi halt nur dieses eine Teilchen ist, nur halt ganz, ganz viele davon. Ja, halt die simpelste Annahme. Das ist ein neues Ding und dieses eine neue Ding erklärt es. Aber das ist ja, es gibt ja auch mehr als nur ein normales Materieteilchen. Also wer weiß, warum, ob es nicht mehr dunkle Materiearten geben sollte, die dann auch vielleicht mit ganz anderen Kräften wechselwirken. Also dann gibt es quasi einen dunklen Elektromagnetismus, mit dem diese dunkle Materieteilchen sich zu dunklem was auch immer verbinden können. Also wenn man es genau sagen will, wir wissen es nicht. Was ich noch sagen kann, ist, dass schwarze Löcher und dunkle Materie zwar ähnlich klingen, aber eigentlich nichts miteinander zu tun haben.
Jetzt hörst du auf, mir deine ganzen Fragen
dann mach weiter.
Nein, hast du recht. Also es ging ja auch schon um schwarze Löcher. Es ging in der Frage darum, ob es schwarze Löcher aus dunkler Materie geben kann. Ja,
wenn man genug davon auf einen Haufen kriegt, was halt schwierig ist, dann kann es
auch... Das Ding ist ja auch, dass der dunklen Materie die Fähigkeit, sich aneinander zu binden, fehlt. Also das ist ja, die Bindung von Materie aneinander ist ja ein elektromagnetischer Effekt, beziehungsweise ein Effekt der starken Wechselwirkung auf subatomaren Level. Ja? Und das sind beides Kräfte, die anscheinend dieser dunklen Materie vollkommen wurscht sind. Also die wechselwirkt nicht elektromagnetisch. Das heißt, die könnte keine Bindungen eingehen, ja.
Genau.
Soweit ich das verstehe.
Ja, das ist die Hypothese. Ja. Also wir kennen halt vier Kräfte, Gravitation, Elektromagnetismus, die starke Kernkraft und die schwache Kernkraft. Und die dunkle Materie spürt halt Gravitation und übt Gravitation aus. Ich glaube auch je nach Modell schwache Kernkraft. Das heißt, die jetzt zu erklären, ich habe einen eigenen Podcast gemacht über die schwache Kernkraft, weil die wirklich fies zu erklären ist, den verlinke ich. Aber eben nicht die starke Kernkraft und nicht den Elektromagnetismus. Und das sind genau die beiden Kräfte, die ein bisschen dafür sorgen, dass es halt quasi komplexe Materie gibt, also dass es Atome gibt und dass aus den Atomen Moleküle und größeres Zeug entsteht. Und die spürt die dunkle Materie nach dem, was wir glauben, nicht.
nicht. Genau. Und darum könnte man, also wenn man es irgendwie schafft, eine große Menge an dunkler Materie so nah zusammen zu quetschen, dass sie zu einem schwarzen Loch wird, dann würde das vermutlich ein schwarzes Loch ergeben, aber sie würde sich quasi nicht von selber aneinander
binden. Ja, man müsste binden, irgendwie, ja, man müsste irgendwie in eine Kiste stopfen oder was weiß ich. Ja.
Also eher nicht. Aber die Verbindung zwischen schwarzen Löchern und dunkler Materie ist ja eigentlich eher die, dass man eine Zeit lang geglaubt hat, dass dunkle Materie ja aus vielen schwarzen Löchern bestehen.
Im Prinzip ja, das war mal eine Hypothese, die ich bin mir natürlich, sie ist noch nicht ganz komplett aus dem Rennen, soweit ich weiß, weil normale schwarze Löcher können es eher nicht sein, weil die sieht man zwar auch nicht und sie sind zwar, es ist quasi Materie, die man nicht sieht, aber sie macht
das sich. Das haben sie gemeinsam, genau, man sieht sie nicht.
Aber sie macht sich anderweitig bemerkbar, weil erstens mal große schwarze Löcher, also so wie die, also nicht diese supermassereichen schwarzen Löcher im Zentrum von Galaxien, also die würden wir auf jeden Fall bemerken, sondern die kleineren schwarzen Löcher, die aus kollabierenden Sternen entstehen, die entstehen eben aus kollabierenden Sternen und das heißt, wir brauchen genug Sterne, damit genug schwarze Löcher da sind und es ist ja im Schnitt irgendwie fünfmal so viel dunkle Materie wie normale Materie ungefähr, wenn ich es richtig im Kopf habe und auf jeden Fall sehr viel mehr dunkle Materie als normale Materie, das heißt, wir bräuchten eine irrsinnige Anzahl an Sternen, die irgendwann früher mal kollabiert sind zu schwarzen Löchern, da müssten überall diese schwarzen Löcher rumhängen und das würden wir dann sehen, weil die den Raum krümmen, Masse krümmt den Raum. Ja, und dann hätten wir, könnten wir das mit dem Gravitationslinseneffekt beobachten, weil natürlich das Licht der echten Sterne, der normalen Sterne, diese durch diese Raumkrümmung beeinflusst würde und diesen Effekt nutzen wir schon oft in vielen, bei vielen Beobachten, um Dinge rauszufinden und wir würden dann eben auch bei Beobachtungen sehen, dass da ständig irgendwie Licht durch unsichtbare Massen durch die Gegend gebogen wird und das beobachten wir halt nicht. Also das ist quasi, kann es eigentlich nicht sein. Wenn, dann gäbe es nur noch die Möglichkeit, dass es wirklich eine komplett neue Art vom schwarzen Loch ist, nämlich wirklich mikroskopisch, also Subelementarteilchen, große schwarze Löcher, also wirklich winzigste schwarze Löcher, die primordialen schwarzen Löcher, die ein ganz anderes Thema sind.
Genau, ich habe das sogar nachgeschaut, dass es irgendwie diese primordialen schwarzen Löcher, also die ganz kleinen schwarzen Löcher, die beim Urknall entstanden sein könnten, also ist man sich auch noch nicht sicher, ob es überhaupt gibt, aber die ganz kleinen, die wären ja schon bis heute ja schon zerstrahlt.
Ich glaube, es kommt aber aufs Modell darauf an, wie groß die dann sind. Also ich glaube, ein paar könnten überlegen. Aber sag mal, ich bin da jetzt auch nicht mein Spezialgebiet. Ja. Aber ich weiß zumindest, dass man zumindest noch Modelle finden kann, wo schwarze Löcher einen relevanten Teil von dunkler Materie machen, aber eben nicht die offensichtlichen schwarzen Löcher und die normalen. Also das sind dann sehr, schon sehr, sehr spezielle Modelle. Aber ganz raus ist es nicht, aber es ist eher eine von den unwahrscheinlicheren Varianten.
Es ist zumindest nicht eine der Haupterklärungen. Ich habe gelesen, in einer Studie sind sie irgendwie auf einen Beitrag von ein paar Promille gekommen. Also diese kleinen schwarzen Löcher, die sind dann ungefähr, die haben dann die Masse von einem Gebirge oder so, ja. Und die könnten ungefähr einen Beitrag von ein paar Promille zur gesamtdunklen Materie irgendwie leisten. Aber was uns jetzt auch nicht wirklich weiterhilft bei der Frage, woraus besteht die dunkle Materie. Ich meine, vielleicht ist es ja wirklich so, dass es halt ganz viele verschiedene kleine Beiträge von verschiedensten Dingen gibt, da könnten diese schwarzen Löcher natürlich auch irgendwie mitspielen, aber hauptsächlich diese schwarzen Löcher sind es nicht. Das war übrigens auch die Frage vom Michael, der wissen wollte, ob es aus unserer Sicht möglich wäre, dass es gar keine dunkle Materie gibt, sondern der gravitative Einfluss der nicht sichtbaren Materie durch schwarze Löcher erklärt werden kann.
Ja,
genau. Eher nicht. Also, lieber Michael, nicht zur Gänze und nicht einmal bei weitem. Also nur ein ganz kleiner Anteil dieser dunklen Materie könnte durch schwarze Löcher irgendwie erklärt werden. Okay, und dann haben wir noch eine dunkle Materie-Frage, nämlich Sancho möchte wissen, woher weiß man, dass es dunkle Materie gibt und was könnte das sein? Eine ganz generelle Frage.
Ja, das haben wir uns ausgedacht. Und nein, also das ist eins.
Woher man weiß, dass es die dunkle Materie gibt, ist mittlerweile schon, also wirklich gut belegt. Es geht einfach grundlegend um die Bewegung von Dingen im Universum. Also auf größeren Skalen, okay? Wenn man irgendwie sich anschaut, wie Galaxien rotieren, wie Galaxien sich bewegen, wie Galaxien in Galaxienhaufen sich bewegen innerhalb dieses Haufens, ja, dann kommt man da nicht aus ohne diese dunkle Materie. Das Zeug würde alles auseinanderfliegen, weil es sich viel schneller bewegt als die Masse, die da ist, die man sieht, dass die es zusammenhalten könnte. Ja? Also das funktioniert nicht. Und es ist auch die Einwirkung von Galaxienhaufen zum Beispiel auf die Umgebung von Galaxien, auf die Außenbereiche von Galaxien, ja, die wäre eine ganz andere. Galaxien würden ganz anders ausschauen, wenn es keine dunkle Materie gäbe oder nicht irgendeine zusätzliche Komponente, die sie stark zusammenhält, stärker als die Masse, die wir sehen. Ja. Also das, die Existenz von dieser dunklen Materie ist eigentlich ziemlich eindeutig.
Und um das nochmal kurz einzuwerfen, was ich vorhin gesagt habe, das ist tatsächlich so ein häufiges Vorurteil oder Pseudo-Argument, das man immer hört, wenn es um das Thema geht, dass man sagt, ja, das hat sich die Astronomie halt ausgedacht, damit sie ihre Theorien nicht aufgeben müssen oder irgendwie so ein Quatsch. Also die dunkle Materie hat sich tatsächlich keiner ausgedacht. So was Nerviges denken wir uns nicht aus, wenn es nicht sein muss, ja, weil die schafft nur Probleme. Das ist tatsächlich etwas, was aus Beobachtungsdaten ist. Also es sind reale Beobachtungsdaten, die uns sagen, dass da was ist. Also das Phänomen der dunklen Materie ist real. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das ist so beobachtet. Und unsere Theorien würden viel besser funktionieren, wenn das Zeug nicht da wäre. Ja? Also wir haben uns das eben nicht aus Spaß und der Freude oder um unsere Jobs zu retten, wie es dann auch oft heißt, oder irgendwie sowas ausgedacht.
Weil wir sonst schon alles wissen.
Genau. Nein, also das ist tatsächlich eine Beobachtung. Was halt noch, worüber halt man streiten kann und soll, ist halt, wie man diese Beobachtung interpretiert. Ob das jetzt wirklich irgendwie unbekannte Elementarteilchen sind oder irgendwas anderes ist oder vielleicht doch eben das Gravitationsgesetz anders funktioniert auf solchen Skalen, als wir es bis jetzt uns gedacht haben. Also da gibt es jede Menge Ansätze, die man verfolgen kann, aber dass da etwas ist, das einer Erklärung bedarf, das ist unbestritten.
Mhm. Genau, und zur Frage, was das eigentlich sein könnte, wir haben jetzt eh schon ein bisschen drüber geredet und die schwarzen Löcher schon ziemlich gut abgehandelt, ist es nicht? Und da passt auch gleich noch eine Frage dazu, die Jens gestellt hat. Was ist eigentlich aus den Wimps und Machos geworden? Einige Zeit waren die als Kandidaten zur Erklärung der dunklen Materie hochgehandelt, dann wurde es sehr still darum. Könnt ihr sagen, warum?
Ja, kannst du sagen, warum?
Das muss wohl mit der MeToo-Bewegung zu tun haben,
wahrscheinlich.
Die Machos den Chaos gemacht hat. Nein. Also die Wimps und die Machos, das ist ja auch so fast schon ein bisschen ein Witz gewesen. Ja? Also Wimp auf Englisch heißt einfach Feigling, Schwächling. Und dann hat man diesen halt Wimps und Machos, diesen Gegensatz einander gegenübergestellt. Und irgendwie, ja, Astronomen haben manchmal einen interessanten Sinn für Humor. Und ich finde auch, dass die... Wenn man sagt, dass die Kandidaten waren, ne? Das ist auch ein bisschen irreführend.
Also das sagt man, was es ist überhaupt.
Ja, was es ist, genau. Also die Machos sind eigentlich erledigt. Sorry. Bei den Machos sind das, wie war das nochmal? Massive Astrophysical Compact Halo Objects.
Genau.
So, ja? Genau. Massive astrophysikalische kompakte Halo-Objekte. Und bei denen geht es um normale Materie. Also das sind so hauptsächlich zum Beispiel braune Zwerge, Sterne, die nie gezündet haben, ja, die gerade nicht genug Masse haben, um die Kernfusion zu zünden. Das heißt, die leuchten nicht wirklich, also schon, aber halt nur sehr, sehr, sehr schwach. Und eine Zeit lang hat man geglaubt, dass der Halo der Milchstraße, also diese kugelförmige Umgebung rund um die Sternenscheibe, dass die mit diesen schwach leuchtenden, fast gar nicht leuchtenden, kompakten Objekten gefüllt sein könnte, die man halt einfach noch nicht beobachtet hat. Mittlerweile weiß man, dass es die nicht gibt, weil man einfach schon so tiefe, lange Beobachtungen gemacht hat, von allen möglichen Richtungen hinaus ins Universum, zum Beispiel das Hubble Deep Field. Ja, diese 30 Stunden lange Belichtung eines kleinen Flecks am Himmel. Ja, da waren einfach keine Machos drinnen. Ja, da hat diese braunen Zwerge, die hätten dort aufscheinen müssen, weil es eben so eine lange Belichtung war und die waren einfach nicht da.
Genau, die Machos sind passé. Die
Machos sind raus. Die Wimps, die sind noch da, ja, also als Kandidat, aber sie sind nicht wirklich ein Kandidat, weil, also es sind schon, gut, wie soll ich das jetzt sagen? Ich finde, Kandidat impliziert, dass es da etwas gibt, was man gefunden hat und man muss jetzt nur noch schauen, ob die Eigenschaften dieses Dings dazu passen. Was sagst du?
Eine Hypothese für einen Kandidaten.
Es ist mehr ein Postulat, genau. Man sagt, das könnte es geben. Das ist etwas, was es geben könnte. Ein weakly interacting massive particle. Ein schwach interagierendes massives Teilchen. Ja? Das ist sehr allgemein gehalten, das könnte es geben. Das ist jetzt nicht etwas, was quasi das Standardmodell der Elementarteilchen danach verlangt, ja, dass wir das brauchen wir, bla 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 und so, sondern es ist einfach wirklich nur ein Postulat eines Dings, das es geben könnte. Genau,
das ist,
und das hat aber bis jetzt niemand gefunden.
Also nur damit kein Missverständnis aufkommt, das massiv heißt jetzt nicht, dass das nämlich 5 Kilo Trümmer sind, die auch die Gegend fliegen, sondern das heißt einfach nur, das ist ein Teilchen, das tatsächlich eine Masse hat. Also nicht jetzt irgendwie sowas wie ein Photon, das keine Ruhemasse hat, sondern wirklich wir brauchen ja Masse, um das zu erklären. Und wir sagen, okay, da gibt es Teilchen, die halt nicht elektromagnetisch wechselwirken und überhaupt generell nur schwach wechselwirken und eben da sind und Gravitation ausüben und Masse haben. Ja, und es gibt WIMPs. Ja, also wir haben einen Teil dunkler Materie, haben wir tatsächlich entdeckt, nämlich Neutrinos. Neutrinos haben exakt alle Eigenschaften, die diese dunkle Materie haben muss. Also Neutrinos verhalten sich exakt so wie dunkle Materie. Man könnte sagen, Neutrinos sind dunkle Materie. Das sind Teilchen, Elementarteilchen, die haben eine Masse, wir wissen noch nicht genau welche und sie ist sehr gering, aber sie haben eine. Neutrinos wechselwirken nicht elektromagnetisch, die wechselwirken so gut wie mit überhaupt nichts, die fliegen einfach überall durch alles. Nur ganz, ganz selten gibt es einmal eine Wechselwirkung, darum haben wir die auch entdecken können. Und die werden halt überall im Universum erzeugt, bei allen möglichen Kernfusionsreaktionen im Inneren von Sternen, bei anderen hochenergetischen Sachen, irgendwelchen Umgebungen, schwarzer Löcher und so weiter. Also überall werden Neutrinos erzeugt, aber wir wissen mittlerweile auch, dass diese Neutrinos halt nur einen kleinen Bruchteil der dunklen Materie erklären können. Das heißt, es gibt quasi WIMPs, wenn man die Neutrinos nennen will, aber sie reichen nicht aus, um das alles zu erklären. Und deswegen haben wir gesagt, okay, vielleicht gibt es noch andere Elementarteilchen, die wir noch nicht kennen. Und wenn die theoretischen Physikerinnen und Physiker, was wirklich gut sind, dann neue Elementarteilchen postulieren. Also das können die extrem gut. Da haben sie
das
jede.
Machen die den ganzen Tag.
Nein, das klingt jetzt, ja, jetzt kriegen wir wieder böse Post von aus der theoretischen Physik. Also natürlich, es müssen ja neue Theorien irgendwie aufgestellt werden, weil wir eine neue, wir wissen ja, dass die aktuellen Theorien in jeder Menge Details und auch in größeren Fragen nicht ausreichend sind. Das heißt, es braucht neue Theorien, die muss man irgendwie aufstellen und man muss sie irgendwie so basteln, dass sie überprüfbare Konsequenzen haben. Und es eine sehr gut überprüfbare Konsequenz ist halt, wenn ich sage, ich habe eine Theorie und die Theorie sagt voraus, es muss dieses Teilchen geben mit den und den Eigenschaften und dann können die Experimentalphysikerinnen und Physiker hingehen und nach diesen Teilchen suchen. Und tatsächlich gab es ein paar Theorien, die aufgestellt wurden, die Supersymmetrie zum Beispiel, die ein Teilchen vorhergesagt hat, das alle Eigenschaften der dunklen Materie gehabt hätte. Aber ja, dieses Ding ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht und genauso bei allen anderen Dingen. Also die WIMPs sind noch im Rennen, wenn man so sagen will, aber ja, die Sicht, sagen wir, die Chancen der WIMPs, die dunkle Materie erklären zu können, die hat sich im Laufe der letzten Jahre doch deutlich verringert. Also das hat früher besser ausgeschaut als jetzt.
Ja, sie sind schon ziemlich in die Ecke gedrängt worden, auch die WIMPs.
Genau, ne? Weil sie halt WIMPs sind, ja. Also Machos hätten sie es nicht gefallen lassen.
Ja, also die kurze Antwort ist, wir wissen es nicht. Wir wissen einfach nicht, woraus dunkle Materie besteht. Gut beantwortete Frage. Naja, auf jeden Fall gibt es noch eine Frage,
okay,
die wir unbedingt beantworten müssen, okay, endlich, weil das die am öftesten gestellte Einzelfrage ist, die wir bekommen haben bis jetzt.
Seid ihr deppert oder was?
Seid ihr deppert? Nein, es war komischerweise nicht diese Frage, sondern eine Frage, die... Also wirklich auch einfach eine gute Frage ist, muss ich schon sagen. Ich verstehe, warum ihr das alle wissen wollt. Und ja, ich hoffe, es gelingt uns eine Antwort drauf. Und die Frage ist nämlich folgende: Warum das Universum beim Urknall nicht einfach gleich in ein schwarzes Loch kollabiert ist?
Ja, ne, warum hätte es sollen?
Also naja, schau. Matthias hat diese Frage als erster gestellt. Und er hat sie so formuliert: Wie ist die Materie der Anfangssingularität entkommen? wenn das Universum am Anfang so dicht war, warum ist es nicht einfach sofort zu einem universumsgroßen schwarzen Loch geworden?
Weil das Universum halt vielleicht dicht war, aber da aus irgendeinem Grund auch absurd viel Energie drin gesteckt hat und die hat alles nach außen getrieben. Also tatsächlich ist das eine Frage, ich kann sie definitiv nicht beantworten, ich glaube niemand kann sie beantworten, aber ich kann nicht mal auf halbwegs wissenschaftlich seriösen das zusammenfassen, was die Wissenschaft glaubt, dazu zu wissen. Du kannst das dann nachher gerne auch noch kommentieren und probieren, aber ich weiß, dass es in der theoretischen Kosmologie, da gibt es jede Menge Ansätze von wegen irgendwelche Inflatonfelder und alles. Also die Bedingungen beim Urknall oder kurz nach dem Urknall stellen wir uns halt extrem, waren extrem anders als heute. Da haben auch die ganzen Kräfte wie Gravitation und sowas noch komplett anders funktioniert als heute. Also das war jetzt nicht so. Mhm. Da kann es durchaus eben auch so abstoßende Kräfte zwischen den Dingen gegeben haben. Ja, das ist dieses komische Inflatonfeld, das dann irgendwie die Inflation ausgelöst hat. Also diese kurze Phase zu Beginn des Universums, wo alles sich von allem mit absurder Geschwindigkeit entfernt hat, ja. Also eigentlich das, wenn man es so sagen will, ein bisschen boulevardesk, also das, was beim Urknall geknallt hat, ja, das war diese Inflationsphase, wo das Universum in unvorstellbar kurzer Zeit von einem unvorstellbar kleinen, also auf unvorstellbar groß angewachsen ist, stark angewachsen ist. Und da gab es halt, also das, zum Teil haben die Kräfte anders funktioniert, als sie heute funktionieren, zum Teil hat man auch eben hypothetische Kräfte noch postuliert, die halt dann diese abstoßenden Energienfelder irgendwie hervorrufen, weswegen das eben die Materie quasi nicht einfach rumgelegen ist, sondern halt von Anfang an, vom Moment ihrer Existenz an, voneinander weggestrebt ist. Und da kriegt man halt kein schwarzes Loch, weil zum schwarzen Loch muss die Materie aufeinander zukommen und nicht voneinander weggehen. Und beim Urknall ging halt alles voneinander weg. Und deswegen haben wir kein schwarzes Loch. Aber wie gesagt, das ist etwas, das weiß niemand so genau und ich weiß es schon gar nicht genau.
Genau, aber es ist ja irgendwie, das ist ja die einleuchtendste Erklärung, finde ich, dass man quasi sich, dass das eine die Zeitumkehr des anderen ist, ja, also bei einem ein schwarzes Loch, da führt alles zu einer Singularität und beim Urknall passiert alles aus einer Singularität heraus. Beim Urknall, das sind zwei andere Arten von Singularitäten, beim einen Phänomen die Singularität in der Vergangenheit liegt und beim anderen Phänomen in der Zukunft. Und die Erklärung, die ich auch gefunden habe, war, dass es eben genau mit dieser Inflation oder beziehungsweise überhaupt mit der Expansion zusammenhängt, dass die Schwarzschildlösung, wo man auf diesen Kollaps des Schwarzen Lochs und den Schwarzschildradius und so weiter kommt, dass das eine statische Lösung ist. Also es ist etwas, das im Raum passiert, im quasi statischen Raum mehr oder weniger. Mhm. Und das aber nicht mehr gilt, wenn der Raum selber sich ausdehnt und vor allem sich inflationär ausdehnt. Es ist aber so, dass Uwe fragt auch, nämlich ganz praktisch, gleich mit ein paar Lösungsvorschlägen dazu, eben die gleiche Frage. Und ist es der Verdienst der kosmischen Inflation, dass diese den sichtbaren Bereich des Universums über die Grenze des Schwarzschildradius hinaus ausgedehnt hat, bevor es zum Schwarzen Loch kollabiert ist?
Vielleicht.
Nein, wenn man den Schwarzschildradius des Universums berechnet, kommt man auf, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ein paar Millionen Lichtjahre oder irgendwie so, ja, weil einfach so viel Zeug da ist. Und nach der Inflation war das Universum ungefähr so groß wie ein Reiskorn.
Ja, aber dafür war es vorher noch, also ja, okay, wenn du das meinst, ja. Also,
also es war nicht größer als sein eigener Schwarzschildradius, aber der Schwarzschildradius, Der macht keinen Sinn oder hat keine Bedeutung, hat keine Relevanz in einem sich ausdehnenden Universum, weil der Schwarzschildradius aus einer statischen Raumlösung herauskommt.
Das ist halt immer schwer vorzustellen, weil wir stellen uns gerade, auch wenn du das sagst, das Universum halt nach der Inflation war halt nur so groß wie, weiß ich gar nicht, sagen, Fußball, das ist eher alles dieses Skandal. Ja. es war halt, das Spezielle an der Inflation war halt, dass es davor halt quasi wirklich super atomar klein war und dann in einer unvorstellbar kurzen Zeit, also keine Ahnung, irgendwas mit 30 Nullen hinter der Null.
Genau, 0, 10 auf minus 35
genau,
Sekunden
hat ist es die halt Inflation gedauert. Genau, und da ist es in dieser absurden Zeit, ist es halt irgendwie von mikroskopisch, also nicht mikroskopisch, also wirklich subatomar klein auf Fußballgröße oder sowas angewachsen. Also es war halt wirklich ein enormes knallen, wenn man das so haben will. Aber man stellt sich das jetzt zwangsläufig, stelle ich mir einen Fußball im Raum vor oder irgendwie eine Erbse, die sich zu einem Fußball aufbläst. Aber das war ja nicht das, was passiert ist. Es ist ja nichts im Raum passiert, sondern es ist dem Raum passiert. Und insofern passt da halt, wenn du halt quasi in einen Raum hast, der sich ausdehnt, dann funktioniert das, was man über ein schwarzes Loch quasi im Raum berechnet, halt irgendwie ein bisschen anders als, also es sind zwar die gleichen Gleichungen, die man dafür verwenden kann, aber es ist halt, man muss es trotzdem unterschiedlich behandeln.
Genau, ein schwarzes Loch ist etwas, was im Raum passiert und ein Urknall ist etwas, was dem Raum passiert.
Ja, also im gewissen Sinn passiert, ist das schwarze Loch etwas, was dem Raum passiert, weil ja der Raum dann quasi wieder irgendwie hier kollabiert, aber das wird dann, glaube ich, jetzt zu weit führen.
Semantische Details abschweifen, aber ja, ich hoffe, dass das erklärt ein bisschen beantwortet ein bisschen die Frage. Alex wollte ja auch noch wissen, wie schnell die Inflation war im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit.
Urschnell.
Also ich habe das mal dilettantisch ausgerechnet und es müssen ungefähr 10 hoch 30 Kilometer pro Sekunde gewesen sein.
Ja, aber wie gesagt, das macht ja alles keinen Sinn, diese Zahlenangaben. Also das ist ja eine Geschwindigkeit musste man in Bezug auf irgendwas angeben. Also deswegen, und da hat sich quasi der Raum, also das drum heißt es auch immer, also darum ist es fragen ja auch immer wieder Leute, wie das Universum sich quasi halt so schnell ausdehnen konnte, wenn nichts schneller als Licht sein kann, aber diese Beschränkung halt mit der Lichtgeschwindigkeit, die gilt halt nur im Raum. Du kannst dich nicht schneller als Licht durch den Raum bewegen, aber der Raum selbst kann sich ausdehnen, wie er will. Das ist, da gibt es keine Begrenzungen. Und die Inflation war halt, ich glaube, urschnell ist tatsächlich...
Urschnell ist die beste Zahlenwert, den man da angeben kann. Ich habe letztens einen super interessanten Vortrag, war es keiner, das war eigentlich ein Gespräch mit dem Roger Penrose gehört. Ich glaube, das ist eh schon ein bisschen älter, wo er auch drüber spricht, über eben diese Inflation und sie mit der Ausdehnung des Universums in Verbindung bringt. Ja? Also mit dem... quasi, was vor dem Urknall gewesen sein könnte, ein anderes Universum, das es vor dem Urknall schon gegeben hat, das sich so wie unser Universum jetzt immer schneller und schneller und schneller ausdehnt. Und wenn man diesen Gedanken quasi weiterverfolgt über die Äonen, die das Universum quasi alt wird, bevor es quasi Gleichheitstod dann stirbt, dass es diese Inflation bis dahin, bis das Universum überall gleich ist und dann die Zeit zu existieren aufhört und auch der Raum und so weiter, ja, dass es sich da so wahnsinnig schnell ausdehnt und dann irgendwie vergisst, wie groß es ist. Weil ja der Raum, wenn der dann überall gleich ist, dann keine Ausdehnung mehr hat. Ja? Also dann macht quasi Größe gar keinen Sinn mehr, der Begriff. Und dann könnte das Universum ja auch eigentlich wieder ganz klein gewesen sein und draus kommt ein Urknall und die Inflation ist das Übrigbleibsel von dem davor existierenden, extrem schnell expandierenden Universum.
Ich glaube, der hat irgendwelche Sachen genommen. Aber nein, ich glaube, das Problem ist, dass sowas halt mathematisch vermutlich sehr schön formulierbar ist, aber halt dann fast unmöglich, in irgendwie was normale Sprache zu übersetzen. Also,
auf jeden Fall ist es irgendwie schon auch, es macht schon auch Spaß, sich darüber Gedanken zu machen, weil es ist ziemlich mind-boggling, wie Roger Penrose es nennen würde wahrscheinlich.
Ja, bevor es zu mind-boggling wird, kommen wir zu den Schlussbemerkungen, dem Werbe- und Veranstaltungsblock. Gibt es bei dir immer noch nichts?
Ich glaube, ich war heute zum letzten Mal für längere Zeit in einer Schule, weil besser wird es nicht. Schauen wir mal. Aber es ist alles abgesagt natürlich und private Feiern und Events gibt es jetzt auch überhaupt nicht mehr, beziehungsweise...
Ja, also ich habe noch
sehr geringe Anzahl an Menschen.
Und ich habe noch zwei, also noch ein bisschen noch mehr, aber in naher Zukunft bis zur nächsten Folge noch zwei Termine, die momentan noch existieren. Und zwar, weil offizielle Veranstaltungen im Gegensatz zu privaten Veranstaltungen in Österreich sind ja unter diversen Auflagen noch erlaubt. Es gibt eine Science Buster Show am 31. Oktober in Linz und am 1. November in Perchtoldsdorf bei Wien. Also die beiden existieren noch. vielleicht existieren sie auch dann noch.
Das hört sich jetzt ziemlich arg an.
Naja, man weiß es halt nicht, was
da ist. Das existiert noch.
Man weiß halt nie, das ändert sich alles, die ganzen Maßnahmen, Regeln. Also momentan gibt es diese Möglichkeit noch, um mich und meine Kollegen von den Science Busters bei unserer Show zu sehen. Wie gesagt, wie immer, bevor ihr welche Karten kauft oder hinfahrt, schaut doch mal nach, ob es wirklich stattfindet. Aber das existiert noch. Ansonsten, ja, wie gesagt, in der nächsten Show sage ich Bescheid, was sich getan hat, ob es noch was Neues gibt oder ob was alles abgesagt wurde. Aber das ist momentan noch die Möglichkeit, wo man uns sehen kann. Ich hoffe, es gibt noch eine Möglichkeit, weil im November gibt's kommen ein paar sehr coole Sachen an Auftritten. Aber bis dahin bedanken wir uns auch noch. Wir bedanken uns wieder. Netterweise haben uns wieder sehr viele nette Menschen mit Geld ihre Zuneigung, ihre Wertschätzung, das ist das bessere Wort, vielen Dank, ja, sonst das klingt sehr seltsam, die Wertschätzung diesem Podcast gezeigt, was man natürlich auch ohne Geld tun kann, indem man einfach sich freut, wenn man den Podcast hört oder uns Bescheid sagt, dass man sich freut, wenn man den Podcast gehört hat oder anderen Menschen erzählt, dass es den Podcast gibt oder unsere Podcast entsprechend bewertet. Das sind alles Möglichkeiten, uns die Wertschätzung zu zeigen, über die wir uns freuen, die nichts kosten, aber natürlich freuen wir uns auch, wenn man uns mit Geld unterstützt, weil ein bisschen Ausgaben haben wir doch für das Ganze hier. Und da freuen wir uns, wenn Menschen uns das ein bisschen per Geld zurückgeben wollen. Und zwar haben uns in den letzten, seit dem letzten Mal einige Leute per PayPal Geld, heißt es PayPal oder PayPal? Pal. Wurscht, ihr wisst, was ich meine. Ich muss jetzt nicht anfangen, das systemliche Wort hier auszusprechen. Leute haben uns Geld überwiesen.
Es war eine lange Woche.
Ja, allerdings. Und zwar waren das Jens, Michael, Peter, Christian, Eberhard und Andreas. Die haben PayPal benutzt und auch per Steady, wo man uns quasi regelmäßig Geld zukommen lassen kann, haben sich Roman, Kevin und Roberto dafür entschieden. Darüber freuen wir uns sehr und sagen danke. Und bei Patreon gab es Thomas und Andreas, die uns ein bisschen was dagelassen haben, was uns sehr, sehr, sehr freut. Und wir sagen nochmal danke. Also ich sage danke, Ruth nehme ich an, sagt auch danke.
Ich auch, vielen Dank.
Das ist schön. Und dann haben wir eigentlich kaum noch irgendwas zu. Ich wollte noch irgendwie darüber reden, was wir mit unseren diversen Social Media Accounts machen, aber das führt zu weit.
Ich glaube, das interessiert die Leute jetzt auch nicht so wahnsinnig.
Nee, ja, aber die können Vorschläge machen, was sie denn machen könnten, was sie sich wünschen auf den Social Media Accounts. Weil momentan liegen die einfach im Wesentlichen alle rum und es passiert nichts. Aber es könnte ja was passieren. Und ja, wenn ihr Vorschläge habt, sagt Bescheid und ansonsten besprechen wir das ein andermal, wenn ich dann nicht mehr Schwierigkeiten habe, normale Worte auszusprechen, so wie jetzt.
Reden wir noch drüber. Ich glaube übrigens, dass es PayPal heißt, weil es ist ja der Pal, so im Sinne von dein Freund, der Zahlfreund, oder?
Gottes Willen, wie das klingt.
So habe ich das verstanden. Nein, Zahlfreund,
jetzt wird es wirklich abstrus. Das heißt
lass mal es einfach bleiben für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal vom Universum. Macht's es gut.
Tschüss.